Der Apostel Paulus beendet seinen Brief an die Römer mit folgenden Versen. Dem aber, der euch stärken kann, gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, durch die das Geheimnis offenbart ist, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war, nun aber offenbart und kundgemacht ist durch die Schriften der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Dem Gott, der allein weise ist, sei Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Paulus ist manchmal etwas schwierig zu verstehen, leider manchmal auch in unserer Luther-Übersetzung. Deswegen lese ich diese Verse nochmal aus Das Buch, der Übersetzung von Roland Werner, Christustreff Marburg. Da heißt es, ja, Gott ist in der Lage, euch stark zu machen. Das zeigt die gute Nachricht, die ich weitergebe. Die Botschaft des Messias Jesus. Das ist das Gottesgeheimnis, das hier deutlich geworden ist. Seit unendlichen Zeiten war es unerkennbar, doch jetzt ist es offenbar geworden. Das bestätigen die prophetischen Schriften. So ist es auch nach dem Auftrag des ewigen Gottes jetzt allen Völkern bekannt gemacht worden, damit auch sie sich mit ganzem Herzen Gott anvertrauen. Ihm, dem alleinigen und weisen Gott, sei durch den Messias die Ehre bis in die unendlichen Ewigkeiten dargebracht. Amen, so sei es. Diese Verse am Ende des Römerbriefes lehren uns heute Morgen drei Dinge. Das erste ist, Gott kann und will uns stark machen. Das zweite ist, diese Stärke kommt durch das Evangelium Jesu Christi. Und das dritte ist, wir können Gott deswegen loben. Stark machen. Wenn wir an die kommenden Winterspiele denken, fallen uns vielleicht gleich die vielen Dopingskandale ein. Leute, die irgendwelche Mittelchen schlucken, damit die Muskeln möglichst schnell groß werden. Das ist aber hier nicht gemeint. Das Evangelium Gottes geht nicht darum, dass wir zu Muskelmännern und Frauen werden, sondern eine andere Stärke ist gemeint. Es geht auch nicht darum, irgendwelche Mittelchen einzuwerfen, irgendwelche Pillen oder sich irgendwas spritzen zu lassen, sondern es geht darum, auf Gott zu hören, mit Jesus Christus unterwegs zu sein und gemäß seinem Evangelium zu leben. Woher kommt denn die Stärke in unserem Leben? Vielleicht fällt uns unser Ehepartner, unsere Ehepartnerin ein. Er, sie ist der Halt in meinem Leben. Und wenn er oder sie geht, uns verlässt oder stirbt, dann bricht unsere gesamte Welt zusammen. Und wir merken erst, wie sehr uns der andere Stärke für unser Leben gegeben hat. Und doch wissen wir eigentlich genau, meine Partnerin, sie kann mir nicht die letzte Stärke in meinem Leben geben. Sie ist auch nur ein Mensch und irgendwo ist ihre Kraft zu Ende. Und leider sind viele Beziehungen daran gescheitert, dass der eine vom anderen erwartet hat, dieses feste Fundament zu sein, immer stark zu sein. Und dass auf der einen Seite Erwartungen enttäuscht wurden und auf der anderen Seite der andere vollkommen überfordert wurde. Nein, was Paulus uns hier am Ende seines Briefes mitgeben will, ist unsere Stärke. Sie muss von jemand kommen, der uns nicht enttäuschen kann, uns nicht enttäuschen wird und der vor allem wirklich immer und überall fähig ist, uns stark zu machen. Doch was heißt das eigentlich nun, uns stark machen? Wenn wir schauen, wie dieses Wort stark machen von Paulus an anderer Stelle verwendet wird, dort steht es meistens im Zusammenhang der Gott, der eure Herzen stark macht. Und das Herz meint in der Bibel nicht den Sitz der Gefühle, sondern den Sitz des Willens. Wenn Gott uns stark macht, macht er also unseren Willen stark, dass wir das tun können, was wir tun sollen, dass wir jemand, der uns verletzt hat, vergeben können, dass wir zu jemand anders hingehen können, den wir nicht mögen, und ihm liebevoll das gute Wort weitergeben, das Gott uns aufs Herz gelegt hat. Und auch stark macht, unsere Fehler einzugestehen. Wirklich hinzugehen und zu sagen, ich habe Mist gebaut, verzeih mir. Das ist die wahre Stärke. Nicht, dass wir große Muskeln haben oder wunderbar in der Welt bewirken, sondern dass wir so leben können, wie Gott uns geschaffen hat. Und wir wissen genau, das ist manchmal gar nicht so einfach. Wenn wir am anderen schuldig geworden sind, weil wir ihm heimlich etwas weggenommen haben, was er noch gar nicht mal bemerkt hat, aber ihn letztlich bestohlen haben, dann spüren wir, es plagt unser Gewissen. Wir können davon nachts nicht schlafen. Natürlich, wir können unser Gewissen totschlagen, aber innerlich wurmt es uns. Und wenn wir dann merken, was wirklich notwendig ist, ist umzukehren, die Sache wieder ins Reine zu bringen, dann merken wir, wie unser Herz, wie unser Wille schwach werden will. Nein, wie stehe ich denn vor dem anderen da, wenn ich sage, ich habe ihm was weggenommen? Was sollen denn die anderen sagen? Und mein Bild von mir selbst bekommt einen Knacks. Aber hier ist der Zuspruch, wir müssen das nicht aus eigener Kraft und Stärke können, sondern wir können zu Gott beten, Herr, mach du mich stark. Gib mir die Kraft, meinen eigenen Hochmut und Stolz zu überwinden. Gib mir die Kraft und die Stärke, nicht auf das zu hören, was andere über mich zu sagen, sondern genau das zu tun, von dem ich erkannt habe, dass es hier und heute richtig ist. Nun, wie kommen wir denn zu dieser Stärke? Wie macht Gott uns stark? Und das steckt in dem Evangelium der guten Nachricht von Jesus Christus. Bei Luther hört sich das etwas umständlich an, mein Evangelium und der Predigt von Jesus Christus. Da könnte man irgendwie meinen, das fällt auseinander. Aber was Paulus hiermit sagt, ist, das Evangelium, das ich von der Kanzel verkündige, ist nichts anderes als das Evangelium von Jesus Christus. Ja, er selbst ist dieses Evangelium. Und das heißt für uns zunächst einmal die Frage, welche Botschaft verkündigt denn unser Leben? Ist es die Botschaft von Jesus Christus, unserem Herrn, Gott und Erlöser? Erzählt unser Leben diese Geschichte? Oder haben wir ein Sammelsurium von ganz anderen Geschichten, die oftmals gar nicht so freudig sind? Man begegnet ja oftmals irgendwelchen Menschen, die, wenn jemand anders nicht da ist, so richtig schön über sie herziehen. So richtig mal alles rauslassen, was sie am anderen stört. Und meine Beobachtung, die ich bemerkt habe, derjenige, über den geredet wird, wenn er das mitbekommt oder sie, es ist keine freudige Angelegenheit. Und die Menschen, die da über jemand anders tuscheln, auch sie sind hinterher nicht hurra, voll Freude jauchzend, ach war das schön, dass wir mal wieder gelästert haben, sondern eigentlich, wenn wir ehrlich sind vor uns selber, es zieht uns nach unten. Oder wenn wir die Zeitungen aufschlagen, den Fernseher anmachen, im Internet surfen, oftmals faszinieren uns die negativen Sachen, die schlechten Sachen, fasziniert uns die Gewalt, der Hass in dieser Welt. Da tut es gut, einfach mal einen Schritt zurückzumachen und in sich hineinzuhören und zu überlegen, tut mir das eigentlich gut? Und oftmals werde ich feststellen, so manches, mit dem ich mich befasse, eigentlich zieht es mich nach unten. Es hat zwar irgendwie eine Faszination, aber es zieht mich nach unten. Und das ist der Punkt, Gott zu bitten, gib mir die Stärke, mich mit dem zu befassen, was mich freuen kann, mit guter Botschaft. Und hier denke ich an die gute Botschaft von Jesus Christus, dass er auf diese Welt gekommen ist. Es ist schon mal ganz gut, dass der starke Jesus genau weiß, wie mein Leben funktioniert. Dass er weiß, wie es sich anfühlt, traurig zu sein. Dass er weiß, wie es sich anfühlt, enttäuscht zu werden. Dass er all meine Höhen und Tiefen kennt, sie durchlitten hat. Dass er mich verstehen kann. Das macht mich freudig. Und das Zweite ist, dass ich an Jesus Christus sehe, ja, Gott hat ihn stark gemacht, dass er immer das Richtige tun konnte. Das, was vor Gott und den Menschen richtig war. Er hat uns vorgelebt, in dieser Welt so zu leben, wie das Leben funktioniert. Oftmals hören wir viele Patentrezepte, lebe so, nimm dieses Rezept, und man spürt den Leuten an, irgendwie geht das nicht so ganz auf. Aber bei Jesus Christus sehen wir, das, was er uns vorlebt, es hat funktioniert und es hat Freude geschenkt. Aber was heißt das eigentlich, Freude? In unserer Welt wird uns heute viel angeboten. Komm, Freitag oder Samstagabend, wir gehen picheln, so richtig den Hals zusaufen. Und das ist ein freudiger Abend, das macht Spaß. Und am nächsten Tag, der Kopf, die Freude ist schnell verflogen, es bleibt nichts übrig. Oder eine gesellige Runde, man freut sich miteinander, hat auch durchaus seine Berechtigung, aber wenn man auseinandergeht, auf einmal merkt man, diese 3-4 Stunden, es war schön, aber es ist irgendwie nichts Dauerhaftes. Die gute Botschaft, die freudige Nachricht des Evangeliums, sie will uns eine dauerhafte Freude geben. Und was heißt das? Dass wir Christen dauernd mit einem mordsmäßigen Grinsen im Gesicht herumrennen müssten und voller Freude irgendwie wie Drogensüchtige auf dem Trip aussehen? Nein, das ist damit nicht gemeint. Vielleicht verstehen wir es besser, wenn wir einmal uns vornehmen, wie C.S. Lewis das für sich erlebt hat. Er war dezidiert nicht Christ, er hat von sich selbst gesagt, mit Gott will ich nichts zu tun haben. Im Laufe der Zeit ist er Gott dann begegnet und kam zum Glauben an Jesus Christus. Und er hat ein Buch über diese Lebensgeschichte von ihm geschrieben, Unterwegs zur Freude. Darin beschreibt er, lange Zeit, bevor ich Gott kannte, war ich immer auf der Suche nach Freude. Hier irgendetwas, da ein Kick. Aber ich habe gemerkt, es füllt mich nicht aus. Und nachdem ich Jesus Christus begegnet bin und gesagt habe, du sollst mein Herr und Erlöser sein, habe ich gemerkt, auf einmal hat mein Leben ein Fundament. Und es wird von einer Freude ganz anderer Art durchgezogen. Und dieses Gefühl Freude, es ist vielleicht nicht immer da. Es gibt durchaus Momente, wo sich C.S. Lewis nicht gefreut hat. Seine Frau war schwer an Krebs erkrankt und ist meines Wissens auch an Krebs gestorben. Kein Grund, gefühlvoll freudig zu sein. Aber er schreibt, ich habe erkannt, dort, wo die Freude in meinem Leben auftritt, erkenne ich, sie ist ein Wegweiser. Ein Wegweiser, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ein Wegweiser, der mir zeigt, in Gottes ewiger Herrlichkeit, dort wird die Freude vollkommen sein. Und weil das so ist, kann ich hier auch die dunklen Täler durchwandeln, wo ich merke, die Freude, das Gefühl der Freude ist gerade nicht so groß. Und ich kann es mit innerem Frieden tun, dass ich weiß, dies ist der Platz, an dem mich Gott gestellt hat. Ich kann damit umgehen, dass mein Leib verfällt, dass ich krank werde, weil ich weiß, mein Körper muss nicht stark sein. Gottes Kraft ist in mir Schwachem mächtig. Er macht mich stark, mein Los jetzt zu tragen und vor allem mich darin zu freuen und Frieden zu haben damit. Weil ich weiß, die Krankheit wird vergehen. Vielleicht muss ich sterben, aber in Christus lebe ich in Ewigkeit. Nun bleibt noch die Frage, was hat das mit dem Lob Gottes zu tun? Gott ist in der Lage, uns stark zu machen. Das geschieht durch die Botschaft des Messias Jesus Christus. Und Paulus kommt dann zu dem Lob Gottes, dass er sagt, nun lasst uns Gott anbeten, lasst uns ihn preisen, vor aller Welt sagen, er ist der Größte, der Mächtigste, der Liebevollste und Friedlichste, den es überhaupt gibt. Aber nicht, weil Gott das etwa nötig hätte. Nicht, weil er so ist wie wir Menschen, die irgendwie immer diese Schmeichelei brauchen, damit wir uns gut fühlen. Nein, Gott weiß, dass er Gott ist. Er hat unser Lob eigentlich nicht nötig. Aber vielmehr, wir sind dazu geschaffen, Gott zu loben. Wir brauchen es, Gott zu loben. Und wenn wir Gott nicht loben, dann ist dieses Bedürfnis in uns so groß, irgendetwas anderes zu loben. Jemand, der frisch verliebt ist, wird überall herumlaufen und sagen, meine Freundin, mein Freund, der Schönste, der Größte, sonst irgendwas. Und zu diesem Drang, etwas zu loben, nachzugehen. Und das ist im Prinzip auch gut. Wenn ich zu meiner Frau sage, du bist die hübscheste und schönste Frau auf der ganzen Welt, egal was es mit ihr macht, ich merke, es verändert mich, dass ich der Liebe zu ihr Nahrung gebe. Und so ist es auch mit Gott, wenn wir Gott loben. Wenn wir sagen, Jesus Christus, du bist der Größte und Mächtigste, es gibt keinen Mächtigeren auf der Welt. Wenn wir diese Wahrheit aussprechen, dann merken wir früher oder später, es verändert uns. Denn auf einmal kommen die Dinge ins rechte Licht. Wenn ich Gott lobe und preise und sage, du bist der Größte, dann merke ich auf einmal, mein Arbeitgeber, mein Kollege, er ist gar nicht so mächtig, wie er mich erscheint. Die Schikanen, mit denen er meint, seine Macht erweisen zu können, sie prallen dann an mir ab. Wenn ich Gott preise und lobe und sage, du hast mich geschaffen und du wirst diesen sterblichen Leib vom Grabe erretten, dann hilft mir das, wenn ich krank bin. Dann merke ich auf einmal, ja, diese Krankheit, sie beutelt mich schon ganz gewaltig. Aber Gott ist größer als diese Krankheit. Und bei so manchem Besuch bei Leuten zu Hause in meiner alten Gemeinde hatte ich manchmal das Erlebnis, dass jemand wirklich schwer krank war, aber nicht über seine Krankheit nörgelte, auch nicht irgendwie so einer Gleichgültigkeit anheimfiel und dennoch Freude ausstrahlte. Und diese Freude kam daher, weil sie in ihrer Krankheit, in ihrem Leid nicht aufhörten, Gott zu loben und zu preisen. Und so merken wir, Gott ist in der Lage, uns stark zu machen, dass wir für heute das Richtige tun können. Er tut dies, indem wir uns immer wieder mit der Botschaft von Jesus Christus, dem Evangelium, befassen und auch diese Botschaft weiterschreiben, indem wir Jesus Christus nachfolgen und indem wir anfangen und immer mehr Gott loben und preisen. Sagen, wer er ist, bei uns daheim, in der Stille, hier im Gottesdienst, aber vielleicht auch vor anderen Menschen. Und indem wir ihm die Ehre geben, merken wir, seine Freude füllt mehr und mehr unser Leben. Amen.